Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit 4 Jahrzehnten, eigentlich sogar ein bisschen mehr schon, ist Inga Humpe erfolgreich als Sängerin, Produzentin und Texterin und auch noch in einigen anderen Funktionen. Das hat Ende der 70er mit den Lemon Babies begonnen, in den 80ern dann unter anderem Döf, die deutsch-österreichische Freundschaft, Kodo, Sie erinnern sich, Düse, Düse im Sauseschritt. Im gleichen Jahrzehnt mit ihrer Schwester Humpe und Humpe, gab viele andere Dinge. Und vor 20 Jahren kam dann Zweiraumwohnung. Das große Jubiläum von Zweiraumwohnung ist eigentlich erst im nächsten Jahr. Da wird es dann ein Jubiläumsalbum, 2 Filme und eine große Tour geben. Aber schon heute erscheint Wir trafen uns in einem Garten. Und da das Buch unter anderem sämtliche Texte der von Zweiraumwohnung veröffentlichten Songs enthält, wollen wir über die jetzt mit Inga Humpe reden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich war verwundert, dass Sie sofort gesagt haben, ja, so 7:45 morgens live können wir machen. Ist das für Sie jetzt schon eine kreative Zeit? Schreiben Sie manchmal um diese Uhrzeit Texte?
Ja, also ich bin jemand, der sogar nachts wach wird und also eigentlich eher in den Morgenstunden dann und dann eine Idee hat. Also ich bin auf jeden Fall so ein früher Vogel.
Was heißt denn Idee? Heißt Idee eher lustig, eher ernst, Liebeslied, anderes Thema oder worin besteht oft die allererste Idee?
Die Themen sind wirklich unterschiedlich, aber ich glaube, dass man, wenn man schläft und aus einem Traum heraus, dass man da aus dem Unterbewusstsein spielerisch ist und dass da ganz viele verschiedene Ideen und was einen eben gerade so bewegt, einfach dann sichtbar werden.
Bevor wir noch ein bisschen mehr über Ihre Arbeitsweise reden, wenn Sie selber einen Song in einer Sprache, die Sie verstehen, das allererste Mal hören, spricht Sie dann tatsächlich oft der Text zuerst an oder ist es nicht doch die Musik?
Nee, bei mir ist es also immer der Text. Also das, ich kann das auch nicht trennen. Wenn der Text eben ein bisschen zu labberig ist für mein Gefühl, dann finde ich die Musik auch nicht mehr ganz so gut. Also für mich ist, ich bin sehr textlastig.
Was ist denn ein labberiger Text?
Ja, ein labberiger Text ist eben also irgendwie so ein bisschen verdrehtes Pathos irgendwie. Oder du hast mich verlassen und ich kann nicht ohne dich und so. Also das ist mir dann zu... allgemeines Gejammere oder eben auch Pathos habe ich so eher Schwierigkeiten mit.
Umgekehrt, wenn Sie ein Lied das erste Mal hören, wann spricht Sie einen Text sofort an? Also was ist ein guter Text?
Also ich glaube, ein guter Text ist, wenn es was Überraschendes gibt und wenn eben Bilder zusammengefügt werden, die man sonst in der Art und Weise noch nicht zusammen gesehen hat. Also zum Beispiel jetzt mal ganz, das vielleicht jeder kennt, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, ist einfach ein toller Text. Kann ich nur empfehlen, auch mal wieder zu lesen. Ist ein unheimlich schöner Text.
Aber stellt einen das nicht, wenn man es selber macht, egal ob man für sich oder für andere schreibt, so ein bisschen unter Druck? Weil das heißt natürlich einfach nur, ich liebe dich, verlass mich nicht, können Sie ja nicht schreiben. Es sei denn, es trieft vor Ironie. Also Sie stellen sich auch unter einen gewissen Originalitätsdruck.
Ja, also ich meine, Druck, das ist ja eher ein Wunsch, also etwas genau auszudrücken. Ne? Ich würde mal sagen, es ist erstmal ein Wunsch und auch ein Bedürfnis oder ein Ziel. Es macht auch Spaß, sich, so wie man es so sportlich nehmen kann, also ob man jetzt schnell laufen kann oder eben gut texten kann. Man kann das ein bisschen trainieren und man kann da eigentlich ein Leben lang sich mit beschäftigen. Der Druck kommt, den halte ich eigentlich für selbstgemachten Quatsch auch. Ne? Weil man denkt man immer, man muss da raus in die Manege und muss besonders gute Kunststückchen vorführen. Und manchmal gelingt das eben und manchmal nicht eben.
Aber das ist auch so ein bisschen Altersweisheit, so alt sind Sie auch noch nicht. Aber ich nehme mal an, diese Gelassenheit, diesen
geht
Druck so.
Ja,
ja, man darf es aber damit nicht, aber Sie haben ja ihren 60. gefeiert. Das, sage ich mal, ist noch nicht sehr lange her. Mittellange, ich will gerade nett sein.
Ja, nein. Nee, stimmt aber.
Nein, aber was ich sagen wollte ist, war denn das, als Sie angefangen haben, Texte zu schreiben, auch schon so entspannt? Oder haben Sie gesagt, als ich jung war, habe ich sowieso nicht drüber nachgedacht?
Nee, doch, ich habe immer drüber nachgedacht, aber ich habe natürlich auch, als ich jung war, habe ich dann auch mal Most auf Ost gereimt und so, also so merkwürdige Sachen gemacht, die ich dann später nicht mehr gemacht habe. Ne? Also ich bin ja auch ein Fan eben von der Reimkultur, was ja viele auch blöd finden, aber ich liebe Reime und ich reime auch gerne Schmerz auf Herz, kommt ja auch darauf an, was dazwischen steht, ne? Zwischen diesen beiden Worten.
Ja, und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt, fällt mir jetzt ein. Aber das war natürlich eine ganze Weile vor Zweiraumwohnung.
Das ist auch nicht von mir der Text,
nein,
muss ich dazu sagen.
Aber man verbindet das natürlich wegen Dörf mit Ihnen. Das ist ein schöner Text. Wobei, jetzt sagen Sie, Text ist nicht von mir, drehen wir es doch mal um. Sie haben ja natürlich eine ganze Menge Texte geschrieben für Projekte, wo Sie dann sie auch selber gesungen haben, mit dabei waren. Sie haben auch Texte für andere Leute geschrieben, unter anderem, als Sie damals auch eine Weile in London gelebt haben, auch Texte oder einen mindestens für Kylie Minogue.
Ja.
Kommen wir zu der Frage Muttersprache, Fremdsprache gleich noch. Erstmal die Grundsatzfrage, ob man für sich selbst oder jemand anderen schreibt. Ist das ein großer Unterschied?
Also ich glaube, wenn man jetzt, ich schreibe jetzt so lange für mich selbst und ich glaube, das Kriterium für sich selbst zu schreiben ist eigentlich das Härtere. Weil für andere denkt man manchmal auch, ach ja, der kann vielleicht auch mal ein Wort singen, was ich selber vielleicht nicht singen würde. Und hat der oder hat sie vielleicht auch schon in anderen Texten gezeigt, dass es sich das da ein bisschen lockerer nimmt. Ich glaube, das Kriterium, was man für sich selbst anwendet, wenn man das dann auch für andere anwendet, ist es, glaube ich, tut es den Texten auch für andere sehr gut. Und Kylie Minogue, der Text war, glaube ich, Automatic Love hieß das. Und das hätte ich auch selbst gesungen. Also.
Aber wenn das Fremdsprachending, gerade Sie, die ja ganz viele Erfolge hatten in den 80er Jahren, sind das, glaube ich, schon zigmal damals gefragt worden, dieses Deutsch-Englisch-Sing-Ding. Und ich weiß, dass viele, die damals, als es gerade relativ unpopulär war, in Deutschland Englisch gesungen haben, gesagt haben, ich bin freier, wenn ich nicht in meiner Muttersprache singe. Wie ist es, wenn Sie auf Deutsch oder Englisch texten? Wie groß ist der Unterschied und worin besteht der?
Also Englisch ist natürlich, geht einem nicht so nah. Man kann eigentlich ein bisschen distanzierter auch über Gefühle reden. Das liegt aber auch ein bisschen, glaube ich, an der Sprache selbst. Aber ich meine, die Engländer reden sich ja auch gegenseitig mit Darling und Love an, obwohl sie sich gar nicht kennen. Es ist einfach ein bisschen eine andere Kultur. Diese Sprache drückt eine andere Kultur aus. Aber also auf Deutsch muss man dann natürlich schon bestimmte Begriffe, wenn man über Gefühle singt, muss man bestimmte Begriffe einfach brechen, damit es für, also ich jedenfalls liebe nicht so sehr die Schlager und deswegen muss man sich da so ein bisschen vom Schlager eben auch immer abwenden, indem man mal, oder ich mache das, indem man ein Wort nimmt, was also im Schlager nichts zu suchen hat, meinetwegen Pommes Fritz oder irgendein sowas wie Käseglocke oder so. Also jetzt sag ich nur als Beispiel, ne? Was, da muss ein Bruch rein. Und das ist auch das, was ich finde, was ein guter Text eben haben soll. Also er soll eben Brüche haben, Überraschungen haben. Er muss ja ein bisschen das Gehirn oder das Gefühl kitzeln.
Aber wie ist das gerade, wenn man eben darum bemüht ist, was Sie gerade beschrieben haben? Wenn Sie ein paar Texte haben, ich denke zum Beispiel, wenn wir jetzt zur Zweiraumwohnung kommen, an die beiden größten Hits, also gleich den allerersten, wir trafen uns in einem Garten und später dann unter anderem 36 Grad. Wenn Sie diese Texte auf einer Bühne zum, was weiß ich, 200. Mal singen, wenn Sie einfach selber im Radio oder in irgendeinem Café diese Lieder immer wieder hören, werden Sie selber es mal leid oder sagen Sie, das zeigt mir erst recht, dass der Text gut ist, weil ich ihn eben nicht leid werde?
Ja, also da habe ich, glaube ich, darauf geachtet, schon am Anfang von Zweiraumwohnung, dass diese Texte eben eine lange Haltbarkeit haben. Ne? Also dass sie nicht so sein sollen, dass ich sie 3 Jahre später schon nicht mehr singen möchte, sondern die Texte sollen eigentlich ein Lebensgefühl oder eine Situation beschreiben, eine Wahrnehmung beschreiben, die man eigentlich, die ein bisschen zeitlos ist.
Und das ist es. Man kann die letzten 20 Jahre textmäßig von Zweiraumwohnung nachlesen in dem heute erscheinenden Buch. Wir trafen uns in einem Garten. Das sind nicht nur die Texte. Da ist ein eigener Text, eine Art Kurzerzählung von Inga Humpe drin. Da ist ein längerer Text von Helene Hegemann. Und Benjamin Stuckart-Barre hat, wie ich finde, Frau Humpe eigentlich eine Art literarische Liebeserklärung an Sie verfasst für dieses Buch.
Eine unverschämte, ne? Ja,
ja gut, da hätten Sie nicht ihn nehmen müssen. Unverschämt wird es bei dem immer, aber es ist nett unverschämt.
Ja, ich bin nicht da. Nein, ich mag den sehr gerne.
Buch ist heute im Verlag Kiemenheuer und Witsch erschienen und ganz viel mehr zu 20 Jahre Zweiraumwohnung gibt es dann nächstes Jahr. Ich habe es erwähnt, ein Jubiläumsalbum, 2 Filme und eine Jubiläumstour. Inga Humpe war das heute, die eine Hälfte von Zweiraumwohnung. Frau Humpe, tausend Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.